Übers Internet, jitsi-mäßig, bin ich jetzt verbunden mit Pablo Metz, einem der beiden Gründer von, und jetzt muss ich es richtig sagen, Meine Erde,
Yes.
Reerdigungen aus Berlin.
Yes, genau richtig.
Vielen Dank, dass du in der Sendung bist, freue ich mich sehr, denn Reerdigungen sind was, wovon ich vorher noch nie gehört habe, außer in einem Krimi als natürlicher Prozess. Was sind Reerdigungen?
Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und wir über die Reerdigung sprechen. Das ist schon ein ganz wichtiger Teil von der Aufgabe, die wir haben. Wir möchten über den Tod sprechen. Und uns ist es ganz wichtig, dass der Tod nicht an den Rand geschoben wird, sondern das ist ein wichtiger Schritt, den wir alle in unserem Leben irgendwann gehen werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich darüber auch mal Gedanken zu machen, denn es wird uns alle irgendwann ereilen. Ob man das selber mitbekommt und was danach kommt, das wissen wir ja nun mal nicht so ganz genau. Aber was wir wissen, ist, wie es sich anfühlt, wenn ein Mensch, der nah an uns dran ist, stirbt. Und dann darüber gesprochen zu haben und zu wissen, welche Gedanken haben sich auch die anderen gemacht, was wünschen die sich vielleicht sogar, das ist unheimlich wertvoll, weil es einfach auch Ruhe und Halt an der Stelle gibt. Also, was ist die Reerdigung? Die Reerdigung ist die natürlichste Bestattungsmethode der Welt. Innerhalb von 40 Tagen wird der menschliche Körper, den wir vorher in einem speziellen Sarg auf Stroh und Blumenbetten, auf ganz natürliche Art und Weise, genauso wie es draußen im Wald passiert, zur Erde. Und weil in dem Kokon die perfekten Bedingungen herrschen, es gibt keine Jahreszeiten, sondern es ist immer die perfekte Temperatur und es wird immer die perfekte Feuchtigkeit und so weiter gehalten. Deswegen geht das so schnell. Und der große Vorteil ist, das ist der eine Teil, über den wir gerade gesprochen haben, für viele Menschen fühlt sich der Gedanke zu wissen, dass sie in 40 Tagen zur Erde werden, schön an. Und das kann Trost geben, weil ich weiß, nach 40 Tagen bin ich Erde. Und meine Energie bleibt in Form von Erde in diesem Circle of Life erhalten. Und das ist was ganz Optimistisches, Lebensbejahendes, wenn man über den Tod nachdenkt. Und auf der anderen Seite, wenn wir wissen, dass sich mittlerweile 80% der Menschen Feuer bestatten lassen und für eine Feuerbestattung jedes Mal total viel Erdgas verbraucht wird, haben wir da ein großes Problem. 800.000 Menschen lassen sich im Jahr verbrennen. Und da brauchen wir als Gesellschaft eine Alternative für.
Also 800.000
Wenn wir
in
uns
Deutschland, oder?
800.000 in Deutschland.
Okay, dann rechnen wir es mal hoch
So.
auf Europa oder auf die Welt, dann
Genau, auf
kommen ja
Europa ist es
enorm.
ungefähr Faktor 5, ne? Dafür brauchen wir als Gesellschaft eine Alternative, die eben keine fossilen Brennstoffe verbraucht. Und genau das tut die Reerdigung. Also es ist quasi gut für die ältere Generation, die sich darüber Gedanken macht, was möchte ich, wenn ich einmal sterbe? Und gut für die jüngeren Generationen, die sich Gedanken darüber machen, wie sieht die Welt eigentlich aus, wenn ich groß werde, wenn ich alt werde? Und so können wir mit der Reerdigung auf wunderschöne Art und Weise beides vereinen.
Du bist einer der beiden Gründer?
Genau, zusammen mit meinem Partner Max Hüsch. Ich bin leider nur Betriebswirt, aber mein Kollege ist Maschinenbauer. Und mittlerweile sind wir ein Team aus 20 Leuten, die mit vollem Enthusiasmus daran arbeiten, dass die Reerdigung überall in Deutschland möglich ist.
Du hast eben beschrieben 40 Tage. Ich kenne das so, wenn man draußen spazieren geht, sieht man ja manchmal Tierüberbleibsel. In Berlin in der Stadt sieht man zum Beispiel eine Maus oder eine Ratte, die verwest, aber man sieht auch irgendwo mal einen Schädel von einem Tier oder ein Skelett. Die waren draußen, unter welchen Bedingungen auch immer, und sind zu Erde geworden, aber die Knochen bleiben übrig. Ist das bei Menschen auch?
Naja, also grundsätzlich werden natürlich auch die Knochen irgendwann zur Erde, weil sonst wäre die Welt heutzutage voller Hasenknochen. Und
Ja.
das ist sie ja nicht, ne? Wir freuen uns ja, wenn wir mal ein paar Dinosaurierknochen finden. Also grundsätzlich werden natürlich auch die Knochen irgendwann zur Erde. Aber bei allen Bestattungsalternativen, die es im Moment gibt, verbleiben nach bestimmten Zeitraum Knochen. Bei der Erdbestattung auch nach 30 Jahren noch, ne? Wenn man ein Grab öffnet nach 30 Jahren, dann sind die Knochen manchmal ganze Skelette und manchmal sogar mumifizierte Leichen, je nachdem, wie die Bodenverhältnisse sind, noch da. Und auch bei der Feuerbestattung ist das so. Da wird der Körper bei 850 Grad mehrere Stunden verbrannt. Da haben die Knochen natürlich dann eine andere Struktur, aber sie sind auch noch da. Nicht alle, aber zum Teil. Und dann werden die im Krematorium gemahlen und in die Urne gelegt.
Das höre
Und
ich
bei
zum
der
ersten Mal.
Und das ist nämlich das Spannende. Und deswegen ist es super, dass du fragst. Und deswegen müssen immer mehr Menschen fragen. Weil bei der Erdbestattung wissen die Leute es auch nicht und bei der Feuerbestattung wissen sie es auch nicht. Aber auch bei der Reerdigung ist es so, da bleiben einige Knochen übrig, die werden dann in einer Mühle verfeinert, der Erde wieder beigegeben, dann ist das ganz fein rieselig, davon sieht man nichts mehr. Der mineralische Anteil der Knochen, der zergeht erstens ganz schnell und zweitens total gut für den Boden. Das, was wir am Ende beisetzen, das sieht aus wie frischer Humus, das fühlt sich an wie frischer Humus, das riecht auch wie frischer Humus, weil es ist gar nichts anderes als frischer Humus. Und es ist ja auch nicht verwunderlich, dass Humus und Human im Wort verwandt sind.
Ja.
Und auch da schließt sich wieder der Kreis.
Was mich bei Beerdigungen neben der Platzfrage, wenn wir alle im Sarg uns beerdigen lassen, ist irgendwann, wo ist der Platz? Das Zweite ist, ich hätte keine Lust auf eine Erdbestattung, weil ich einfach nicht weiß, was passiert. Man sieht ja immer wieder irgendwelche schrecklichen Bilder, wo Friedhöfe ausgeraubt werden und Gräber geöffnet werden oder aus welchen Gründen auch immer Särge geöffnet werden.
Im Ahrtal hatten wir jetzt das Problem, da wurden die Friedhöfe weggeschwemmt.
Eben, und ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass irgendwo meine Überreste, also das finde ich nicht gut. Bei der Feuerbestattung, da hat mich immer gestört, dass diese Urnen auf mich so wirken, wie als ob sie aus Metall sind. Also
genau,
wenn du die in die Erde.
Es gibt mittlerweile auch Urnen, die vergehen. Mhm. Ne, die klassische Aschekapsel, die ist aus Metall und die bleibt auch. Und wenn du die Friedhöfe öffnest, dann findest du dort auch noch die Aschekapsel. In vielen Bestattungsarten kannst du aber mittlerweile eine nachhaltige, zum Beispiel aus Kohle oder
Holz,
eine Urne wählen, die zergeht dann auch.
Ja.
Das Problem ist nur, dass die Asche nicht, man sagt, bioaktiv ist. Das heißt, die ist gar nicht wertvoll für den Boden. Das ist ja das, was wir immer denken. Das stimmt auch für Holzkohle. Ah. Das stimmt aber nicht für Humanasche. Durch das, was wir im Leben mitnehmen, durch die extrem hohen Temperaturen im Ofen, durch die Verkleidung im Ofen, entstehen Schwermetalle und ähnliche Stoffe.
Ja.
Und da gibt es jetzt eine Diskussion, entweder gar nichts bringen oder sogar schädlich sind für die Bäume. Und irgendwo in diesem Spektrum bewegt es sich.
Ja.
Und deswegen ist der Gedanke, ich werde an einem Baum bestattet und ernähre den Baum damit, das stimmt leider nicht so ganz, weil der Baum, und deswegen darf man auch nicht so viele Urnen um einen Baum beisetzen, weil das dann schädlich für den Baum wäre.
Okay.
Das ist natürlich jetzt bei der Erde anders, weil da bleiben wirklich einfach nur die Nährstoffe und die Kohlenstoffe in der Erde gebunden. Die Erde hat eine Einstufung als organischer Dünger letztendlich und bereichert also mit all dem, was wir mitbringen, plötzlich die Natur. Es gab mal eine Frau, die hat hier angerufen und gesagt, Pablo, das ist wie eine Organspende für die Natur. Und in dem Fall stimmt es tatsächlich.
Was mich bei der Feuerbestattung besonders ärgert, ist, du musst erst einen teuren Sarg kaufen, damit der dann verbrannt wird.
Ja.
Und wo ja dann immer schon gemunkelt wird, ach, die Bestattungsunternehmen, die verkaufen den, man darf ja auch nicht dabei sein und tun dich in Pappkarton und verkaufen dir nochmal, was ja auch nicht schlecht wäre. Also ich hätte nichts dagegen. Das hat immer sowas von viel Verschwendung. Und bei euch also, wirkt das ja so sparsamer, aber nicht an der falschen Stelle gespart.
Also wir sind ganz bewusst, wenn es um den Einsatz von Ressourcen geht. Und das ist wesentlich. Wenn sich aber natürlich ein Mensch wünscht, dass die Erde in einem Sarg beigesetzt wird, dann ist das Gefühl an der Stelle natürlich wichtig. Und dann werden wir niemandem verweigern, dass die Erde in einem Sarg beigesetzt wird. Grundsätzlich haben wir eine andere Idee und würden immer etwas anderes vorschlagen.
Ach, das geht?
Alles geht. Das ist das Tolle bei der Reerdigung, weil wir
ja
am Ende nur Erde haben. Und jetzt ist die Gestaltungsfreiheit natürlich offen. Wann mache ich die Verabschiedung? Vorne beim Körper, am Kokon mit der Verabschiedung und der Einbettung in den Kokon. Auch da können die Familien gerne dabei sein. Den Körper selber noch mit in diesem Bett aus Stroh, mit Stroh bedecken, mit Blumen bedecken. All das haben wir schon erlebt. Oder natürlich auch danach bei der Beisetzung der Erde. All das ist möglich. Und das ist einfach total schön, dass man merkt, man kann auf die Wünsche der Menschen eingehen. Und genau das, was du sagst, ich fühle mich an der Stelle nicht wohl. Deine Nachbarin sagt, ich fühle mich an der Stelle nicht wohl. Und genau darauf einzugehen und letztendlich den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen, das ist eigentlich das Wesentliche.
Seid ihr religiös? Denn ich kenne diesen Spruch, aus Staub erschaffen, zu Staub sollt ihr werden oder so ähnlich. Und dann diese 40 Tage dieser Reerdigungs-in-Erde-Umwandelprozess, das hat mich an Ostern bis Pfingsten erinnert. Ist das Zufall?
Also Erde zu Erde heißt es natürlich genauso.
Ach, nicht Staub, ne? Erde,
ja. Ja, doch, es gibt beides. Asche zu Asche, Erde zu Erde, Staub zu Staub. Das ist der Spruch am Grab, aber Erde zu Erde natürlich an der Stelle auch. Denn Adam wurde damals aus Lehm, also aus Erde erschaffen, nicht wahr? Sind wir religiös? Nein, also erst den Schritt zurückzugehen, auch die 40 Tage sind einerseits ein biblischer Zeitraum, Ostern bis Himmelfahrt, die Sintflut, alles, was in der Bibel für Veränderung, Transformation steht, dauert sowas wie 40 Tage. Aber nicht nur in der Bibel. In allen Weltreligionen steht die 40 für diese Zahl, für dieses Thema Transformation und Veränderung.
Ach.
Also auch bei den Muslimen, bei den Buddhisten sind es 35 Tage. Ursprünglich von den Babyloniern, wo das erste Mal dieser Zeitraum 40 Tage eine Bedeutung gespielt hat, dann, die haben danach, wenn die Plejaden sind 40 Tage verschwunden, danach haben die ein Erntedankfest gefeiert. Wir sind nicht religiös, sondern wir bieten eine Alternative für alle Menschen an. 40 Tage bieten sind auch in der Psychologie die Phase der ersten intensivsten tiefen Trauer. Und auch daher ist es wichtig. Für uns ist es, wie gesagt, wichtig, allen Menschen eine Alternative anbieten zu können. Wir arbeiten eng mit Vertretern der Kirchen zusammen, denn für viele Menschen in unseren Kulturkreisen in Westeuropa ist natürlich auch eine christliche Begleitung der Bestattung wichtig. Und dementsprechend möchten wir nicht ausschließen und niemanden quasi aufgrund seiner Religiosität ausschließen, sondern wir wollen es schaffen, alle Türen zu öffnen. Und ich glaube, das haben wir geschafft damit, dass wir sowohl mit der jüdischen Gemeinde sprechen, mit der muslimischen Gemeinde sprechen, aber auch mit der christlichen Gemeinde sprechen. Jeder Mensch, der reerdigt werden möchte, kann sich reerdigen lassen. Aber natürlich auch alle nicht religiösen Menschen. Wir sprechen intensiv mit dem Bund Deutscher Humanisten und so weiter, um ein sehr breites Bild letztendlich abzubilden.
Wie lange gibt es euch jetzt als dieses Unternehmen?
Ich setze mich seit 2,5 Jahren mit dem Thema auseinander.
Das ist recht kurz. Also du bist jung, aber du bist ja schon länger als 2,5 Jahre von der Schule runter. Das heißt, du wirst vorher irgendwas anderes gemacht haben?
Ja, genau. Also ich bin, wie gesagt, ich bin Betriebswirt und habe mich vorher mit anderen Themen beschäftigt. Ich selber bin nicht religiös an der Stelle. Deswegen spielt der religiöse Bezug für mich persönlich keine Rolle. Ein Teil der Ideengebung kam aber aus dem Gespräch auch mit meiner Großmutter, die jetzt November 2022 vor knapp 1,5 Monaten 99 geworden ist.
Ey.
Und natürlich habe ich mit ihr darüber gesprochen, wie stellst du dir das vor, wenn du irgendwann stirbst? Und für meine Oma war es eine Fragestellung, was sagt denn die Kirche dazu? Auch wenn sie nicht tief religiös ist, sondern an alle Weltreligionen glaubt, ist aber diese Frage natürlich relevant und wichtig. So. Und so haben wir einfach versucht, weltoffen zu sein und nicht religiös.
Aber wie seid ihr drauf gekommen? Also du hattest vorher deinen Job als Betriebswirt irgendwo anders, hast deine Familie gegründet, hattest dein schönes Leben, sonntags im Tierpark und auf einmal dachtest du, man muss ja mal die Bestattungen verändern. Hey, wie machen wir das? Wie kommt man auf sowas? Also ich finde es eine super Idee, aber ich bin nicht drauf gekommen. Ne? Also,
es wäre jetzt auch vermessen zu behaupten, wir sind die Ersten und die Einzigen, die auf die Idee gekommen sind. Es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt.
Ja.
Es ist bestimmt, und wir wissen das auch, es gibt auch 2 Teams aus Amerika, die an einem ähnlichen Ansatz arbeiten. Wir waren die Ersten, die nicht daran geglaubt haben, dass es nicht geht. Wir haben es einfach gemacht. Wie kam das aber eigentlich? Also tatsächlich, den zweiten Teil habe ich schon erzählt mit meiner Großmutter. Der andere Teil war tatsächlich, dass meine Kinder irgendwann zu mir kamen und als ich aus meinem letzten Projekt rausgegangen bin, meinten, mach doch mal was Vernünftiges. Und ich dann gedacht habe, okay, was bedeutet das eigentlich? Meine Kinder kamen so von den Fridays for Future Demos und so weiter. Mein Sohn hatte dieses Schild, Make the World Greta Again, unterm Arm. Und dann merkt man, okay, das ist der Auftrag. Wir müssen etwas gegen den Klimawandel tun. Und das hat unsere Generation einfach bis jetzt viel zu wenig getan.
Absolut, ja.
Das war der Auftrag. Wo finden wir einen Bereich, wo sinnlos viel fossile Brennstoffe verbrannt werden? Und wie können wir eine Lösung anbieten, die, und das ist ganz wichtig, die wir technisch lösen können, weil wenn es um Verbrennung geht, geht es immer auch um Technologie. und die wir aber auch so lösen können, dass sie zu uns Menschen passt.
Ja.
Denn dann sind wir bereit, den Wandel auch anzunehmen und ihn auch nach vorne zu tragen. Und auch bei der Reerdigung ist es so, die Reerdigung kann und wird sich nur durchsetzen als Alternative, wenn die Menschen sie aufnehmen und sagen, das ist die Alternative, die sich richtig anfühlt. Und wenn sie dann zusätzlich noch gut fürs Klima ist, dann wird's rund. Dann ist sie gut für die Menschen und gut für die Welt. Aber das beides gehört dazu. Und dann, wie gesagt, bin ich mit diesem Gedanken schwanger gegangen. Dann kam das Gespräch mit meiner Großmutter. Und so wurde dann, sage ich mal, kam beides zusammen. Und manchmal braucht es dann einfach diesen kleinen Funken, der irgendwann springt.
Aber es ist ja eigentlich auch ganz schön, denn wenn man so mal redet, sagen ja viele Leute auch, ich brauche eigentlich keinen Sarg, tu mich doch einfach in die Erde, was ja das gleiche Prinzip wäre, auf eine Art, nur das ist nicht erlaubt. Nicht? Das gab doch dieses, man durfte nicht sagen, ich möchte einfach nur in ein Tuch gehüllt. Okay, aber dann kommen wir jetzt nochmal zu eurem Ablauf. Also ihr seid in Berlin, das heißt, ich kann eigentlich nur hier sterben, um dann reerdigt zu werden, oder könnte ich auch woanders sterben und sagen, ich möchte dann nach Berlin, das kann ich ja vorher verfügen, nach Berlin transportiert werden zur Reerdigung.
Genau, tatsächlich ist ein ganz bisschen komplizierter. Wir sitzen zwar in Berlin, aber das erste Alvarium steht in Mölln in der Nähe von Hamburg in Schleswig-Holstein.
Ja, klar.
Denn es gibt im föderales System 16 verschiedene Bestattungsgesetze. Das Ministerium in Schleswig-Holstein war einfach das Schnellste, das die Prüfung der Reerdigung gemacht hat, gesagt hat, die Reerdigung ist im Rahmen der bestehenden Gesetze möglich. Wir glauben, dass das gut ist für die Menschen. Let's go. Mhm. Deswegen führen wir Reerdigung aktuell nur in Schleswig-Holstein durch, aber für Menschen aus der ganzen Republik. Das heißt, auch da ist es, wie du angesprochen hast, möglich. Wenn du aus Berlin kommst, könnten wir dich nach Schleswig-Holstein bringen oder den Körper der verstorbenen Person dort in Erde transformieren und dann die Erde aber auf jedem beliebigen Friedhof in der Bundesrepublik beisetzen.
Und das wäre dann ohne Sarg, sondern tatsächlich die Erde wird dann in einem Tuch reingelegt. Ich will jetzt nicht sagen reingeschaufelt, damit es ein bisschen hübscher klingt, reingelegt in die Erde. Okay, ich habe mal gehört, dass wenn du im Ausland stirbst, ist das immer sehr kompliziert mit dem Überführen des Körpers innerhalb von Deutschland.
Ja, musst du ja über eine Grenze rüber.
Ach so, innerhalb von Deutschland geht das?
Nicht so viele Grenzen, deswegen ist es ganz gut möglich. Nein, also es ist überhaupt kein Problem, innerhalb von Deutschland diese Überführung zu machen. Wir arbeiten natürlich auch ganz doll daran, mit Hilfe der Politik die Reerdigung so schnell wie möglich überall anbieten zu können. Mhm. Das ist ja auch im Gedanken der Nachhaltigkeit ganz wesentlich.
Also ich habe, das kann ich jetzt ja mal erzählen, zu meinem 40. Geburtstag ein lustiges, ja, wie nennt man das, wie so eine lose Blattsammlung geschenkt bekommen. Der Vorsorgeplaner, richtig toll. Lauter Listen, da konnte man eintragen, fängt an mit den Immobilien, die ich nicht habe und dem Auto und sonst was, die ganzen Besitztümer. Dann konnte man aber wirklich alles eintragen und am Ende war sogar, wer soll über meinen Tod benachrichtigt werden, welche Musik möchte ich gespielt haben, wem möchte ich was vererben. Also richtig klasse, wenn man Lust hat, Listen auszufüllen, da hat man einfach schon mal einen Teil erledigt und fertig. Das heißt, da könnte ich reinschreiben, ich möchte reerdigt werden. Und dann wissen das meine Angehörigen, da steht das drin und dann schreibe ich eure Webseite dazu und dann bin ich jetzt, keine Ahnung, ich bin in Berlin und dann würdet ihr einen Leichenwagen schicken, der mich dann nach Mölln bringt.
Genau, also wir arbeiten ohne immer Sarg mit den Bestatterinnen und Bestattern zusammen. Das heißt, das wird weiterhin gebraucht. Und das ist auch ganz wichtig, denn die haben die Erfahrung, wie begleitet man eine Familie. Die sind immer der erste Ansprechpartner. Und dort sagst du dann oder deine Angehörigen sagen, zeigen die Vorsorge vor und zeigen, möchte reerdigt werden. Und dann setzt der Bestatter sich mit uns in Verbindung oder die Bestatterin und wir organisieren dann alles, was da läuft im Hintergrund. Deswegen, das ist toll, wenn man schon vorsorgt, das vorher schon einträgt. Man kann auch finanziell vorsorgen. Man kann bei uns wir nennen das eine Präerdigung abschließen, wo man im Prinzip auch schon die finanzielle Vorsorge treffen kann, wenn man möchte, dass im Prinzip im Moment des Todes nicht auch noch dieses Thema bei den Angehörigen aufschlägt. Auch das ist ja total hilfreich, wenn man das nicht dann auch noch hat.
Weil es sehr teuer ist. Also Sterben ist richtig teuer.
Genau, und eine Erdbestattung kostet im Schnitt doppelt so viel wie eine Feuerbestattung oder eine Reerdigung. Also eine Reerdigung kostet genauso viel wie laut Stiftung Warentest eine durchschnittliche Feuerbestattung kostet.
Das sind 2.000 Euro ungefähr.
Genau, das sind 2.000 Euro ungefähr. Da kommen noch dann, wie gesagt, die Trauerfeier und so weiter dazu.
Und der Transport, wenn ich in einer anderen Stadt bin, nach Mölln.
Genau, das ist im Moment definitiv noch der Fall. Deswegen arbeiten wir so schnell daran wie möglich, zum Beispiel auch in Berlin das Angebot zu haben.
Das heißt, also ich sage es einfach für mir, da muss ich niemand anders zu nahe treten. Ich bin jetzt gestorben, es stand drin, die haben das gefunden, diesen schönen Vorsorgeplaner. Ja. Und da steht Reerdigung, dann rufen die bei euch an. Ja, ja, die hat schon die 2.000 Euro überwiesen, prima.
Genau.
Dann habe ich auch die Preissteigerungen, die dann vielleicht kommen in 20 Jahren oder 30.
Alles schon abgefedert.
Ist alles abgefedert. Und dann organisiert ihr, dann werde ich da hingebracht und dann können alle da hingehen. Denn jetzt kommen diese beiden Wörter, die sehr interessant sind. Das eine ist Kokon und das andere ist Wabe.
Ja.
Ich komme da hin und bin aber angezogen, nicht? Ich muss nicht dafür nackt sein, oder? Um zur Erde zu werden.
Na, also du wirst von deiner Bestatterin oder dem Bestatter dorthin überführt, sagt man, und dann auf dieses Bett gebettet.
Das dürfen auch nicht, das ist ja immer das Problem, was dürfen wir als Angehörige?
Die Überführung dürfen nur Bestatterinnen und Bestatter machen.
Alles klar, ja.
Oder spezialisierte Fuhrunternehmen. Das Rüberlegen in den Kokon, das dürfen natürlich auch die Angehörigen machen. So, da darf man dabei sein und das ist ganz wichtig. Da darf man selber überlegen, wie nah möchte ich daran. So, und auf der anderen Seite dann deine Frage eben. Am Ende, bevor wir den Kokon, so nennen wir diesen Sarg, schließen, ist der Körper unbekleidet. So.
Ah.
Denn es ist die natürlichste Bestattungsmethode. Wir gehen, wie wir gekommen sind. Denn die Kleidung, die vergeht ja nicht. Das heißt, wir bedecken aber den Körper die ganze Zeit zum Beispiel mit einem Tuch aus einer Naturfaser und dann kann das kurz vorher entnommen werden. Man kann aber zum Beispiel auch den Körper vorher bereits mit Substrat bedecken. Dann braucht man auch dieses Tuch nicht.
Oder man kann natürlich ein Leinenkleid anziehen?
Naja, letztendlich würden wir das kurz vorher im Moment entnehmen. Denn es ist ganz wichtig, dass der Körper in dieses Bett aus Stroh gebettet wird direkt.
Okay.
In den Schweizer Luxushotels bezahlt man viel Geld für so ein Strohbad oder ein Heubad. Und bei uns ist das all-inclusive.
Also von den Toten, die in meiner näheren Umgebung waren, da war es immer sowas, dass man geguckt hatte, dass man denen einfach noch mal etwas Schönes, Persönliches anzieht. Oder wenn es Kinder waren, die gestorben sind, dann immer die Frage, was darf man alles mit in den Sarg tun? Hier vermute ich mal, ich darf weder sagen, ich möchte in meinem Lieblingspulli reerdigt werden, noch darf irgendwas mit rein.
Na, also du darfst in allem verabschiedet werden.
Ja.
Aber wir würden dann vor dem Schließen des Kokons den Lieblingspulli entnehmen. Alles, was organisch ist, darf auch beigegeben werden. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte gerne ein Stück von meinem Lieblingskuchen damit drin haben oder einen ganzen Kuchen, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Alles, was organisch ist, wird am Ende mit zur Erde. Und das ist die Entscheidung, die man mit der Reerdigung trifft, eben die Bestattungsalternative zu wählen, die sich im Einklang mit dem Kreislauf der Natur befindet. Und dementsprechend ist das, wonach wir uns dann richten müssen, was die Natur uns vorgibt.
Baumwolle ist ja natürlich oder Leinen oder ein Jutekleidchen. Das ist alles nicht erlaubt. Also, das würde noch das hinterher entnommen.
Genau, im Moment würden wir das alles noch entnehmen. Es gibt Gedanken und wir versuchen das auch rauszufinden, ob es doch vielleicht ein Hemd gibt, was wir anbieten können.
Ja.
Aber im Moment ist es definitiv so, dass es die Reerdigung beeinflussen würde. Aber zu keinem Zeitpunkt ist der Körper unbedeckt. Die Angehörigen können den Körper sehen oder Ähnliches. Sondern da können wir natürlich immer sicherstellen, dass es immer pietätvoll ist.
Gut, aber ich gehe davon aus, dass ich vielleicht noch 30 Jahre lebe. Bis dahin habt ihr dann vielleicht so ein Tuch entwickelt. Aber okay, gut. Und das ist dieser Kokon, der ist wie ein Sarg, aber irgendwie schicker, muss ich sagen, weil der ja auch nicht so klein sein muss. Der ist schon etwas größer und oben so gewölbt und der wird ja immer wieder benutzt, logischerweise. Der ist ja nicht nur für mich, sondern...
Das ist natürlich ein Teil der Nachhaltigkeit, dass der Kokon wieder verwendet wird, weil wir eben gesagt haben, wir wollen keine Ressourcen verbrauchen. Natürlich wird der Kokon zwischendurch sehr gründlich gereinigt. Wir betten den Körper, wie gesagt, auf Stroh und auf Blumen. Die brauchen wir einfach, um diese optimalen Bedingungen für die Mikroorganismen, die die Transformation übernehmen, letztendlich zur Verfügung zu stellen. Und das sind die ganz natürlichen Mikroorganismen, und zwar genau die, die wir im Magen und im Darm haben, die also während wir leben, unsere Nahrung verstoffwechseln, Und wenn das Leben vorbei ist, verstoffwechseln sie unseren Körper in Erde.
Das heißt, ihr tut keine
dazu? Da brauchen
wir
nichts anderes. Nein, wir brauchen nichts anderes, sondern nur das, was eh schon da ist. So, dann nehmen wir den Kokon und stellen ihn in, wir nennen das eine Wabe. Das ist im Prinzip ein holzvertäfelter Schrank, der erstens den Kokon während der 40 Tage beschützt und die Totenruhe gewährleistet. Und zweitens, wie wir eben gesagt haben, ist auch immer Technologie involviert. Die Reerdigung ist auch ein grünes Hightech-Produkt. Wir versorgen die Mikroorganismen dort drin vollkommen automatisiert mit Umgebungsluft, also Sauerstoff und Feuchtigkeit. Die Temperatur erzeugen sie selber, und zwar bis zu 70 Grad. Das heißt, es gibt ein natürliches Fieber da drin, was über 70 Grad warm wird, wodurch alle Keime und so weiter sterben und am Ende ganz ungefährliche hygienische Erde entsteht. Aber dafür ist diese Wabe da, denn dort ist letztendlich die Technologie verbaut, die den Kokon mit Sauerstoff und Feuchtigkeit versorgt und letztendlich auch alles misst.
Wie viele Möglichkeiten habt ihr, also wie viele Fächer in der Wabe und wie viele Kokons? Denn wenn ihr jetzt immer bekannter werdet, wird die Nachfrage ja groß.
Genau, also wir stehen natürlich ganz, ganz am Anfang von unserer neuen Reise. Und wenn man sich überlegt, die letzte Bestattungsmethode wurde vor 150 Jahren eingeführt, die Feuerbestattung, dann sieht man, wie lange so eine Reise dauern kann. Wir wollen wesentlich schneller sein, aber also im Moment haben wir einen Kokon und eine Wabe, weil wir den mit allen Beteiligten, dem Ministerium, den Bestatterinnen und Bestattern, dem Gesundheitsamt, den Gerichtsmedizinern, den Kirchen zeigen wollten, dass das wiederholbar und zuverlässig funktioniert. Ab Anfang des Jahres werden wir 30 Kokons und 30 Waben in Schleswig-Holstein und Hamburg stehen haben.
Super.
Und dann hoffentlich, sobald die anderen Bundesländer auch ihr grünes Licht geben, auch dort sehr zeitnah Kokons aufstellen.
Also ich finde das sehr angenehm, darüber zu sprechen, weil wie du sagst, es ist sonst so ein Tabu und hier kann man fragen. Ich habe hier noch eine Frage aus der Redaktion, die ich stellen soll. Was ist mit Haustieren? Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, weil dann müsste ja das Haustier gleichzeitig mit mir sterben. Oder könnte ich, angenommen, mein Partner und ich, wir sterben bei einem Autounfall, dürften wir zusammen?
Das ist tatsächlich eine Frage, die mir so noch nicht gestellt wurde.
Ja.
Also, ich müsste mir dafür, um sie ganz genau richtig beantworten zu können, im Detail die einzelnen Landesbestattungsgesetze anschauen. Aber in vielen Bundesländern ist mittlerweile die gemeinsame Bestattung mit dem Haustier erlaubt oder beziehungsweise die Zubettung erlaubt.
Okay.
Wenn das in deinem Bundesland der Fall ist, dann spricht, wenn das dein Pietätsempfinden ist, zu sagen, ich nehme meinen Hund, der auch gerade verstorben ist, mit in den Kokon, erstmal nichts dagegen. Und genauso mit deiner Partnerin oder deinem Partner zu sagen, wir werden zusammen reerdigt und werden dann in einer Grabstelle beigesetzt, spricht erstmal nichts dagegen. Warum zögere ich so ein bisschen? Es gibt in den Gesetzen die Aufgabenstellung, die Leiche nicht zu trennen. Das tun wir an der Stelle nicht, sondern wir führen zwei zusammen. Ja. Und da ist immer natürlich das Pietätsempfinden der Menschen erstmal das Allerwichtigste. Und solange die sagen, es entspricht weiterhin meiner Würde und meinem Wunsch, mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner zusammen zur Erde zu werden, dann bin ich der Meinung, dass das geht und gehen muss.
Jetzt hast du ja gesagt, dass die Asche nicht gute Erde ist. Das heißt, angenommen, ich lebe länger als mein Partner und der ist eingeäschert, dann dürfte nicht die Asche damit rein, aber wir könnten zusammen beerdigt werden. Meine Erde und seine Asche, das dürfte gemischt werden.
Das dürfte gemischt werden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Der Punkt ist halt nur, dass die Asche ja in der Urne verbleiben muss.
Die darf nicht über die Erde geschüttet werden?
Nee, das geht in Deutschland im Moment noch nicht.
Und jetzt mein Haustier, wenn das eingeäschert ist, dürfte das auch nicht mit zu mir in den Kokon?
Da ist für die Haustiere, für die kremierten Haustiere keine Friedhofspflicht gibt, darfst du die Asche mit nach Hause nehmen. Und in diesem Moment gibt es also natürlich die Möglichkeit, in dem Fall, wo du reerdigt wirst, dass ein Familienangehöriger die Asche dieses Haustieres mit in den Kokon gibt und sie dann innerhalb der 40 Tage mit zur Erde wird. In diesem Fall, so rum ist es möglich.
Okay, Carmen, hast du das gehört? Das war die Frage. Okay, ja, ich finde das klasse, dass man wirklich einfach auch darüber spricht, weil sonst, das hat immer so was, nein, nein, nicht sehen oder Kinder dürfen die sterbenden Großeltern, also die toten Großeltern nicht sehen.
Also tatsächlich eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, ist, ich habe ein Praktikum beim Bestatter gemacht, Totenfürsorge gemacht. Und es ist so, wenn du das bei einem guten Bestatter machst, bei einer Bestatterin in meinem Fall, das ist so pietätvoll und so Hochachtung, dass es erstens jegliches Angst oder sowas gar wie Ekel oder so vollkommen verliert und dass der Moment der Abschiednahme dadurch so eine ganz andere persönliche Note erhält, dass man eigentlich nur jedem raten kann, sich das zu trauen. Ich glaube, es kann einem sehr doll nachhängen, wenn man sich nicht traut, persönlich Abschied zu nehmen, sondern immer denkt, das, was am Ende da war, das war unheimlich, das war eklig. Ich glaube, dieser Gedanke ist der viel, viel, viel gefährlichere, als sich tatsächlich persönlich zu verabschieden.
Weil ich denke auch gerade für Kinder, also zum Glück habe ich, als ich ein Kind war, meine Eltern nicht verloren und die Großeltern waren weit weg, das habe ich nicht mitbekommen. Aber ich denke, wenn du auch wirklich erlebst, der Körper wird jetzt kalt, das Gesicht verändert sich, das macht das fassbarer, weil sonst hast du den Menschen noch lebendig gesehen und im nächsten Moment heißt es auch übrigens ja, Opa lebt nicht mehr. Das ist so abstrakt. Ja, und da finde ich bei euch, also gerade wenn man sagt, das hat jetzt auch noch den Öko-Aspekt, dass man das Ganze unter Energie, aber man redet dann anders drüber, nicht? Und man kann es so ein bisschen selber gestalten.
Ins Leben holen.
Ja, genau. Also das finde ich sehr schön. Ich werde es auf jeden Fall in meine immer noch nicht besonders weit ausgefüllte Vorsorgeplanung aufnehmen, weil das ist schön. Dann kann ich eben sagen, so ist das, dann muss sich da niemand Gedanken machen von den Angehörigen, was könnte die wollen und will die, dann kann ich ja immer noch sagen, anonymes Grab, dann geht nicht anonymes Urnengrab, aber irgendwas wird dann ja schon gehen.
Ja, dahin sind wir so weit, dass wir einen Wald haben, in dem wir die Erde ausstreuen.
Ja, also ich finde das klasse. Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch und für eure Innovation. Alles, alles Gute, was wir völlig vergessen haben, ist eure Webseite zu nennen, aber sie ist so titi einfach, meine-erde.de, könnt ihr euch sofort merken, ihr könnt einfach auch wahrscheinlich nach Meine Erde Reerdigung suchen. Wo seid ihr online zu finden, Social Media?
Überall.
Noch bei Twitter, noch nicht auf Mastodon gewechselt?
Nee, noch sind wir leider bei Twitter, aber mal schauen.
Eben, aber das heißt, man findet euch und das ist so wie die Frage nach Testament oder was wir ganz oft hatten, Organspende, dass man einfach drüber spricht, sich Gedanken macht und dann ist das Thema abgehakt und man muss nicht überlegen, wäre ihr das recht oder nicht.
Ja, und es gibt in dem Moment einfach ganz viel Ruhe für die Angehörigen. Ja. Das machen auch unsere 40 Tage, man gewinnt Ruhe. Und mal ganz ehrlich, der Moment ist dramatisch und schwer genug.
Ja, ja.
Und dann die Ruhe zu haben, zu wissen, was hätte die Person sich gewünscht und dann noch Ruhe und Zeit zu haben, das ist eigentlich das Beste, was einem dann wenigstens noch passieren kann.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Pablo Metz von Meine Erde Reerdigungen hier in Berlin, demnächst in einer Stadt in eurer Nähe, sagen wir im neuen Jahr. Pablo, können wir dir noch einen zweiten Musikwunsch erfüllen?
Ja, total gerne. Das Team von Meine Erde wünscht sich Jungle von Tash Sultana.
Ganz herzlichen Dank.
Wir freuen uns. Vielen, vielen Dank.